Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Wir erreichen heute den Schluss des alttestamentlichen Buches der Sprüche Salomos. Ein Buch, an dem Salomo auf unterschiedliche Weise beteiligt war. Als Verfasser, aber auch als Sammler von Spruchweisheiten und als Herausgeber, der das eine oder andere überarbeitet hat. Ein schon oft zitierter Vers aus dem Predigerbuch umschreibt perfekt seine Rolle. Salomo dachte über viele Lebensweisheiten nach, prüfte ihren Inhalt und brachte sie in eine schöne Form. Im Buch der Sprüche Salomos befinden wir uns in einem Abschnitt, in dem die Spruchweisheiten eines gewissen Agur zusammengefasst sind. Kapitel 30 beginnt mit dem Satz: Dies sind die Worte Agurs, des Sohnes des Jake aus Massa. Ansonsten wissen wir nichts über Agur und seinen Vater Jake. Auffällig ist, dass ab Vers 15 alle Sprüche etwas mit Zahlen zu tun haben. Meistens wird zuerst eine Zahl genannt, anschließend die nächsthöhere und dann folgt eine Beobachtung oder eine Erfahrung aus dem damaligen Alltagsleben. Dabei wird dann die zweite Zahl erneut aufgegriffen. Auf uns heute wirkt diese literarische Form ein wenig seltsam. Dafür lieben wir zum Beispiel gereimte Verse, selbst dann, wenn sie sich nur deshalb reimen, weil einzelne Satzteile umgestellt oder einzelne Worte verändert wurden. In der letzten Sendung sind wir bis Kapitel 30, Vers 20 gekommen. Hier nun die Verse 21 bis 23. Ein Land wird durch dreierlei unruhig, und viererlei kann es nicht ertragen. Einen Knecht, wenn er König wird, einen Toren, wenn er zu satt ist, eine Verschmähte, wenn sie geehelicht wird, und eine Magd, wenn sie ihre Herrin beerbt. Lassen Sie uns nun einen Blick werfen auf die vier genannten Dinge, die ein Land nicht ertragen kann. Damit ist wohl gemeint, dass die Leute darüber verwundert den Kopf schütteln. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt den einleitenden Satz so: Drei Dinge stellen die Welt auf den Kopf, aber das vierte ist ganz unerträglich. Erstens, einen Knecht, wenn er König wird. Solch ein Mann war zum Beispiel Jerobeam. Er war ein Knecht und wurde der erste König im Nordreich des geteilten Israel. Zweitens, einen Toren, wenn er zu satt ist. Zu solchen Leuten zähle ich zum Beispiel den reichen Kornbauern, von dem Jesus erzählte, dass er größere Scheunen bauen wollte, um seine üppige Ernte einzulagern. Damit meinte der wohlhabende Bauer, in jeder Hinsicht für die Zukunft vorgesorgt zu haben. Doch aus meiner Sicht war er zu satt, um zu erkennen, dass es im Leben nicht nur auf materielle, sondern auch auf geistliche Dinge ankommt. Als drittes wird genannt, eine Verschmähte, wenn sie geehelicht wird. Darüber wunderten sich die Leute natürlich. Und viertens, eine Magd, wenn sie ihre Herrin beerbt. Manchmal wird ein sehr armer Mensch, auf dem sonst immer herumgetrampelt wurde und der stets gehorchen musste, ganz plötzlich reich. Die Gefahr besteht darin, dass dieser Mensch mit der plötzlichen Veränderung in seinem Leben nicht klarkommt. Schlimmstenfalls tut er anderen das an, was ihm jahrelang angetan wurde. Wir kommen jetzt zu den Versen 24 bis 28 und besuchen gewissermaßen einen Zoo. Wussten Sie schon, dass manche Tiere uns etwas zu sagen haben? Gott hat sie erschaffen und hatte mit ihnen gewiss eine ganze Reihe unterschiedlicher Absichten. Aber eine davon ist anscheinend, dass sie uns eine Botschaft überbringen sollen. Hier also die Verse 24 bis 28. Vier sind die kleinsten auf Erden und doch klüger als die Weisen. Die Ameisen, ein schwaches Volk, dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise. Die Klippdachse, ein schwaches Volk, dennoch bauen sie ihr Haus in den Felsen. Die Heuschrecken, sie haben keinen König, dennoch ziehen sie aus in Ordnung. Die Eidechse, man greift sie mit den Händen und sie ist doch in der Könige Schlössern. Zuerst werden die Ameisen genannt. Sie gelten als weise und wir können manches von ihnen lernen. In Kapitel 6 des Sprüchebuches haben wir gelesen, »Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten noch Hauptmann noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte.« Die Bewunderung für die kleinen Krabbeltiere kommt nicht von ungefähr. Eine Ameise kann ein Getreidekorn tragen, das größer ist als sie selbst, und sie legt Vorräte an. Damit gilt die Ameise als ein Vorbild, wenn es darum geht, sich mit materiellen Dingen auf die Zukunft vorzubereiten. Ja, es ist nichts Falsches daran, so etwas zu tun, sondern es ist wichtig und richtig. Das sage ich all den Christen, die meinen, selbst nichts für ihre materielle Sicherheit in der Gegenwart und Zukunft tun zu müssen. Ich habe schon von Fällen gehört, dass Christen ihre Haftpflichtversicherung gekündigt und ihren Vertrag für eine private Altersvorsorge aufgehoben haben, weil sie damit unter Beweis stellen wollen, dass sie ganz und gar auf Gottes Fürsorge vertrauen. Die Ameise jedoch lehrt uns etwas anderes. Sie sorgt vor für die Zukunft. Und die Bibel sagt uns, dass sie, indem sie dies tut, ein Vorbild für uns sein sollte. Die Ewigkeit dürfen wir dabei selbstverständlich nicht aus den Augen verlieren. Wir sind nur eine kurze Zeit hier auf Erden. Sich um den Leib und seine Bedürfnisse zu kümmern und dabei die Seele zu vernachlässigen, das wäre dumm und unvernünftig. Der römische Kaiser Hadrian, der für seine Gottlosigkeit bekannt war, sagte etwa Folgendes, als er starb: »Keine Krone mehr für dieses Haupt, keine Schönheit mehr für diese Augen, keine Musik mehr für diese Ohren und keine Nahrung mehr für diesen meinen Leib. Aber meine Seele, ach meine Seele, was wird aus dir werden?« Es ist sicher, dass wir sterben werden, aber was folgt danach? Im Hebräerbrief Kapitel 9 wird gesagt, dass es dem Menschen bestimmt sei zu sterben, danach aber das Gericht. Es ist zwar möglich, nur für dieses Leben zu leben, zu essen, zu trinken und lustig zu sein, mit dem Gedanken, morgen sind wir tot. Man kann seine Zeit damit verbringen, größere Scheunen zu errichten. Aber Gott sagt uns, dass wir bereit sein sollen, unserem Gott zu begegnen. In Vers 26 unseres Bibeltextes werden nach den Ameisen die Klippdachse erwähnt. Sie werden als schwach charakterisiert. Sie können sich nicht im Boden eingraben, was sie zu verwundbaren Tieren macht. Deshalb verbergen sie sich in den Felsen, um sich in Sicherheit zu bringen. Im dritten Buch Mose wird der Klippdachs zu den unreinen Tieren gezählt. Wie ein Klippdachs ist auch der Mensch oft hilflos und schutzbedürftig. Und unrein. Wir sind Sünder und müssen unsere missliche Lage akzeptieren. Wohl deshalb betete David in einem seiner Psalmen, »Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Du wollest mich führen auf einen hohen Felsen.« Für Christen ist Jesus Christus der Fels, bei dem sie Zuflucht finden. Die dritte Tierart, die in unserem Bibeltext genannt wird, sind die Heuschrecken. Sie können viel Schaden anrichten. Im alttestamentlichen Buch des Propheten Joel wird einiges über Heuschreckenplagen gesagt. Und auch im Buch der Offenbarung kommen sie vor. Heuschrecken können, wo sie in riesigen Schwärmen auftauchen, die gesamte Vegetation vernichten. In Vers 27 unseres Bibeltextes wird von ihnen gesagt, sie haben keinen König. Das heißt, sie haben keinen, der sie erkennbar anführen würde, und dennoch fallen sie über einen Landstrich her wie Soldaten in ihren Regimentern, so als würden sie unter bestimmten Anweisungen und unter strenger Disziplin stehen. Auch wenn die Heuschrecken als Tiere gelten, die Zerstörung mit sich bringen und sogar Hungersnöte auslösen können, dienen sie in unserem Bibeltext als Illustration dafür, was Unterordnung untereinander, ohne einen sichtbaren Oberbefehlshaber, bewirken kann. Auf die Menschen, die Gott nicht kennen, muss die Gesamtheit aller Christen wie eine unorganisierte, zersplitterte Gruppe von Leuten aussehen, ohne tiefgehende Beziehungen zueinander, ohne einen Anführer und ohne eine verbindliche gemeinsame Lehre. Aber in Wirklichkeit ist Jesus Christus das unsichtbare Haupt der Gemeinde. und der Heilige Geist wohnt in jedem wiedergeborenen Christ und schweißt sie alle zu einer großen Familie zusammen. So sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied, schreibt Paulus im Römerbrief. Das ist es, was uns die Heuschrecke lehren kann. Schließlich wird uns in Vers 28 unseres Bibeltextes die Eidechse als ein Tier vorgestellt, dem man eigentlich draußen im Freien begegnet. Aber irgendwie gelangt sie auch in die Häuser, hat offenbar eine Vorliebe für feine Tapeten und einen gehobenen Lebensstil. Denn, so sagt es der Bibeltext, man findet sie selbst in der Könige Schlösser. Manche Eidechsen haben die Fähigkeit, an Wänden oder sogar an Glasscheiben hochzuklettern. Damit erteilen sie uns eine Lektion über den Glauben, nämlich über einen solchen Glauben, der sich an den Zusagen Gottes festklammert. Menschen mit diesem Glauben klammern sich fest an dem Wissen, dass sie Kinder Gottes sind. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief: Ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenem Tag. Und im Philipperbrief bringt Paulus dieselbe Gewissheit zum Ausdruck. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Und jetzt kommen wir in unserem Bibeltext aus dem Buch der Sprüche zu einigen weiteren Tieren. Aus Kapitel 30 lese ich weiter ab Vers 29. Drei haben einen stattlichen Gang, und vier gehen stolz einher. Der Löwe, mächtig unter den Tieren und kehrt um vor niemandem, der stolze Hahn, der Widder und der König, wenn er einhergeht vor seinem Heerbann. Der Löwe geht geradeaus und macht keine Umwege. Er fürchtet sich nicht vor den Miezekätzchen in der Umgebung, sie jagen ihm keinen Schrecken ein. Der Löwe ist bekannt für seinen Mut, und dieser Mut sollte auch uns Christen auszeichnen, wenn wir ernsthaft für den Glauben kämpfen. Ich denke an den Apostel Paulus, der angesichts des Leids und der Verfolgung sagte: Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Leider gibt es heute zu viele Christen, auch führende Leute in den Gemeinden und Kirchen, die nicht den Mut haben, zu ihrer Überzeugung zu stehen, sondern die lieber um den heißen Brei herumreden. Der britische Feldherr Oliver Cromwell wurde im 17. Jahrhundert als ein Mann ohne Furcht bewundert. Als er gefragt wurde, warum er so furchtlos sei, antwortete er: Ich habe gelernt, dass, wenn man Gott fürchtet, man Menschen nicht zu fürchten braucht. So viel zu dem mutigen Löwen in unserem Bibeltext. Als nächstes wird dort überraschenderweise der stolze Hahn genannt. Ein Hahn kann ganz schön angriffslustig sein. Das erinnert mich daran, wie wir als Christen für unseren Glauben, für das Evangelium einstehen sollen. Paulus schreibt im 6. Kapitel des Epheserbriefes: So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Das nächste Tier, das in Vers 31 unseres Bibeltextes genannt wird, ist der Widder. Der Bergwidder ist ein geschickter Kletterer. Er findet Sicherheit in großer Höhe. Damit erinnert mich der Widder an den Propheten Habakuk, der in Kapitel 3 des nach ihm benannten Buches bezeugt: Der Herr ist meine Kraft, er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Dabei macht Habakuk das Böse im Volk Israel schwer zu schaffen, aber er ist zuversichtlich, dass Gott eingreifen wird. Wir lassen nun das Kapitel 30 hinter uns und erreichen das letzte Kapitel im Buch der Sprüche. Wie schon Kapitel 30, so ist auch Kapitel 31 eine in sich abgeschlossene Sprichwortsammlung. In Vers 1 lesen wir: Dies sind die Worte Lemuels, des Königs von Massa, die ihn seine Mutter lehrte. Ein König mit Namen Lemuel ist nicht bekannt. Massa verweist eventuell auf einen arabischen Stamm, der bereits im ersten Buch Mose erwähnt wird. Möglicherweise haben wir es hier also mit einem Stück Weisheitsliteratur zu tun, das seinen Ursprung außerhalb Israels hat. Ich könnte mir aber auch noch etwas ganz anderes vorstellen, nämlich, dass Lemuel eine Art Deckname oder Kosename für Salomo ist. Wie komme ich auf diese Idee? Nun, der Name, den Salomo von Gott bekommen hat, lautet Jedidja. Das bedeutet um des Herrn willen oder Geliebter des Herrn. Und der Name Lemuel bedeutet wahrscheinlich dem Herrn geweiht. Meine Vermutung ist, dass Lemuel der Kosename war, den sich Salomos Mutter Batseba für ihren Sohn ausgedacht hatte. Dazu passt übrigens auch das Thema von Kapitel 31. Es geht nämlich darum, wie man eine gute Ehefrau findet. Und welche Mutter hat nicht schon versucht, ihrem erwachsenen Sohn ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg zu geben? Möglicherweise, sicher ist es nicht, möglicherweise gibt also König Salomo hier in diesem Kapitel wieder, was ihm seine Mutter ans Herz gelegt hat. Sie wollte, dass Salomo nicht die gleichen Fehler begeht wie sein Vater David. Der hatte Batseba nämlich erst dann zur Frau nehmen können, nachdem er ihren Ehemann Uria aus dem Weg geräumt hatte. Batseba sieht die Versuchung, die auf Salomo zukommt, und gibt ihm deshalb Ratschläge. Hören Sie dazu die Verse 2 und 3. Was, mein Auserwählter, soll ich dir sagen? Was, du Sohn meines Leibes, was, mein erbetener Sohn? Lass nicht den Frauen deine Kraft und geh nicht die Wege, auf denen sich die Könige verderben. Wenn hier tatsächlich die Worte von Salomos Mutter Batseba wiedergegeben werden, dann denkt sie dabei gewiss an König David. Der hatte ihren Reizen nicht widerstehen können und schickte deshalb ihren Ehemann Uria zu einem hochgefährlichen Einsatz, von dem er nicht mehr zurückkam. Ich lese weiter ab Vers 4. Nicht den Königen, Lemuel, ziemt es, Wein zu trinken, nicht den Königen, noch den Fürsten starkes Getränk. Sie könnten beim Trinken des Rechts vergessen und verdrehen die Sache aller elenden Leute. Elende Leute, das sind Menschen, die zum Beispiel arm oder krank sind und tief im Elend stecken. Auch um sie soll sich ein gerechter König kümmern und nicht nur um die Wohlhabenden und Einflussreichen. Weiter ab Vers 6. Gebt starkes Getränk denen, die am Umkommen sind, und Wein den betrübten Seelen, dass sie trinken und ihres Elends vergessen und ihres Unglücks nicht mehr gedenken. Aus heutiger Sicht ist ein solcher Ratschlag natürlich mehr als zweifelhaft. Aber Salomos Mutter könnte ihren Sohn tatsächlich dazu aufgefordert haben, den Wein als Medikament zu benutzen. Die gute Absicht ist jedenfalls erkennbar, wenn man die beiden nächsten Verse liest. Da heißt es, »Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen.« Und jetzt geht es im Folgenden wieder darum, wie Lemuel, also möglicherweise Salomo, eine gute Frau finden kann, beziehungsweise was eine gute Ehefrau auszeichnet. Vers 10. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Tüchtig bedeutet hier eine Frau mit Charakter, eine Frau mit moralischer Kraft, mit wirklicher Befähigung. Sie soll kein scheues Wesen sein, das sich nicht traut, ihrem Mann auch mal zu widersprechen, wenn es nötig ist. Vers 11. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen, und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Das heißt, sie wird treu sein und mit dem Geld ihres Mannes nicht verschwenderisch umgehen, so dass immer genügend Nahrung im Hause sein wird. Sie wird ihm eine Gehilfin und eine Gefährtin sein. Denn es war niemals Gottes Absicht, dass die Frau die Dienerin ihres Mannes sein soll, sondern sie soll seine Gefährtin sein, eine echte Lebenskameradin. Als Gott dem Adam eine Partnerin schuf, machte er sozusagen die andere Hälfte von Adam. Adam war nur ein halber Mensch, bis Gott Eva erschuf und sie ihm gab. Ich lese weiter ab Vers 12. über die Frau als Gefährtin des Mannes wird gesagt, ihr Leben lang tut sie ihm Gutes, niemals fügt sie ihm Leid zu. Sie besorgt sich Wolle und Flachs und verarbeitet es mit geschickten Händen. Von weit her schafft sie Nahrung herbei, wie ein Handelsschiff aus fernen Ländern. Noch vor Tagesanbruch steht sie auf und bereitet das Essen. Den Mägden sagt sie, was zu tun ist. Soweit die Verse 12 bis 15. An dieser Stelle wäre es nun schön zu hören, was ein guter und liebevoller Ehemann alles für seine Frau macht, damit nicht der Eindruck entsteht, dass nur die Ehefrau sich um alles kümmern soll. Aber weil hier ganz offensichtlich ein junger Mann mit guten Ratschlägen versorgt wird, ist eben davon die Rede, wodurch sich eine gute und liebevolle Frau auszeichnet. Weiter ab Vers 16. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und regt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt. Ihr Licht verlischt des Nachts nicht. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken, der beim Weben von Stoffen verwendet wird, und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet ihre Hände aus zu dem Armen und reicht ihre Hand dem Bedürftigen. Sie fürchtet für die Ihren nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Soweit die Verse 16 bis 21, die nicht als Auflistung aller Pflichten, die eine Hausfrau zu erledigen hat, missverstanden werden sollte. Vielmehr geht es darum, was eine Frau alles leisten kann. Sie hat ihren Haushalt gut im Griff und schließt trotzdem auch Geschäfte ab. Sie arbeitet schwer und sie tut es, weil sie ihre Familie liebt. Selbst fremden Menschen gegenüber ist sie freigebig und hilft gern, wenn jemand in Not ist. Vers 26. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit, und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Das heißt, sie erteilt gute Ratschläge. Und selbst wenn sie jemanden ermahnen muss, bleibt sie gütig und freundlich. Vers 30. Lieblich und schön sein ist nichts. Ein Weib, das den Herrn fürchtet, soll man loben. Für einen jungen Mann, der auf der Suche nach einer Partnerin fürs Leben ist, sollte nicht nur die äußere Attraktivität einer jungen Frau zählen. Auch ob sie gebildet ist, zu welcher Gesellschaftsschicht sie gehört oder ob sie Vermögen hat, all das spielt eine untergeordnete Rolle. Wichtig aber ist, dass sie den Herrn fürchtet, wie es in unserem Bibeltext heißt. Dass sie also, bezogen auf die heutige Zeit, Jesus Christus nachfolgt und ihn von Herzen liebt. Und nun kommen wir zum letzten Vers von Kapitel 31. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände, und ihre Werke sollen sie loben in den Toren. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle lautet dieser Vers so: Rühmt sie für ihre Arbeit und Mühe. In der ganzen Stadt soll sie für ihre Taten geehrt werden. Wie ich vorhin gesagt habe, in diesem Kapitel geht es nicht um eine Auflistung aller Pflichten, die eine Hausfrau gefälligst zu erledigen hat, sondern im Gegenteil, es handelt sich gewissermaßen um ein Loblied, zu Ehren aller Frauen, die nicht nur an sich selbst, sondern, wie selbstverständlich, auch an das Wohl ihrer ganzen Familie denken. Wir haben das Ende des alttestamentlichen Buches der Sprüche erreicht. Ein Buch, das viele Alltagserfahrungen und viele Lebenssituationen abdeckt. Ein im wahrsten Sinne des Wortes praktisches Buch, das Verhaltensweisen und Einstellungen verändern kann. Noch einmal erinnere ich an jenen Vers, den ich mehrfach als Schlüsselvers des Sprüchebuches bezeichnet habe. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. So steht es in Kapitel 1, Vers 7. Wer Ehrfurcht vor Gott hat und ihn als Herrn respektiert, der ist auf einem guten Weg. In der Sendereihe durch die Bibel steht wieder einmal ein Wechsel ins Neue Testament an. Beim nächsten Mal starten wir mit einer Einführung in den Philipperbrief. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.